Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast.
Uhr, Schweizer Radio DRS 1, Echo der Zeit. Die Themen. Der Nationalrat hält es für rechtlich möglich, ein Gesetz zum Verwahrungsartikel zu erlassen. Die Zahl der Studierenden nimmt weiter zu, insbesondere an der größten Schweizer Universität in Zürich. Das Schaffhauser Parlament verabschiedet das neue Steuergesetz mit einheitlichem Tarif für hohe Einkommen und Erleichterungen für Unternehmen. Die Masern breiten sich in der Schweiz weiter aus. Microsoft muss 500 Millionen Euro Buße bezahlen und seine Politik ändern, sagt das Europäische Gericht. Wir wollen wissen, mit welchen Konsequenzen. Deutschlands Grüne ändern den Kurs ihrer Außenpolitik. Motto grüner als Joschka. Fatollah Nejad gibt zu, dass das iranische Atomprogramm militärische Ziele hat und er unterstützt das. Alan Greenspan hat, wie fast alle Amerikaner, Memoiren geschrieben, aber mit mehr Wirkung. Und Peter Diamandis hat eine verrückte Idee. Es geht um Peterchens Mondfahrt. Ich höre der Zeit am Mikrofon Kaspar Selger mit den Nachrichten Susanne Schmucke.
Der Nationalrat hat sich heute mit der Initiative zur lebenslänglichen Verwahrung extrem gefährlicher Straftäter befasst. Eine Mehrheit im Rat war der Meinung, dass sich die Initiative durchaus in ein Gesetz fassen lasse, die im Einklang mit den Menschenrechten steht. 103 Stimmen sprachen sich für diesen Weg aus, 79 waren dagegen. Die vorberatende Kommission hatte empfohlen, die Verwahrungsinitiative nicht umzusetzen. Ein entsprechendes Gesetz gerate unweigerlich in Konflikt mit den Menschenrechten und das dürfe nicht sein. Das Plenum des Nationalrats will nun aber einen Kompromiss zwischen dem Anliegen der Initiative und den Menschenrechten suchen. An der Universität Zürich, der größten Uni in der Schweiz, ist die Zahl der Studierenden weiter gestiegen. Rund 24.400 nahmen heute das Herbstsemester in Angriff, 500 mehr als letztes Jahr. Auch die Fachhochschule Nordwestschweiz meldet einen Anstieg der Zahl der Studierenden, und zwar gleich um mehr als 20%. Das Semester begann rund 5 Wochen früher als sonst. Grund dafür ist, dass die Semesterdaten an den schweizerischen Hochschulen vereinheitlicht wurden. Am ETH-Rechenzentrum in Manno bei Lugano ist ein neuer Rechner in Betrieb genommen worden, der zu besseren Wetterprognosen verhelfen soll. Nach Angaben der ETH führt der Computer 5 Billionen Rechnungen pro Sekunde durch. Damit solle es möglich werden, beim Wetter Extremsituationen auf kleinstem Raum vorherzusagen. Das Schaffhauser Kantonsparlament hat wichtige Steuerentscheide getroffen. Es schafft den verfassungswidrigen degressiven Steuertarif Anfang 2008 ab. Stattdessen gibt es neu einen einheitlichen Steuersatz von 9,9% für Einkommen ab 200.000 Franken. Außerdem hat das Schaffhauser Parlament eine Steuererleichterung für Unternehmen beschlossen. Das Schaffhauser Parlament hat zudem ein Vermummungsverbot gutgeheißen. Wer sich in Zukunft bei Demonstrationen verhüllt oder sonst wie unkenntlich macht, muss demnach mit einer Buße rechnen. Nun muss das Schaffhauser Stimmvolk noch über die Vermummungsfrage befinden. In der Schweiz hat sich die Masernepidemie auf weitere Kantone ausgedehnt. Seit Jahresbeginn wurden 700 Fälle gemeldet. In den ersten Monaten 2007 hatte die Schweiz pro Kopf die weitaus höchste Zahl von Masern aller europäischen Länder. 90% der Erkrankten waren nicht geimpft. Wer mit der Swiss oder mit der Lufthansa fliegt, kann nun die Auswirkungen des Flugs auf das Klima ein Stück weit abgelten, und zwar mit einem Zuschlag auf das Flugbillett. Die Lufthansa und ihr Tochterunternehmen bieten ab heute den Passagieren die Möglichkeit solcher freiwilliger Klimaspenden. Das Geld geht an Projekte, die sich darum bemühen, den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern. Die Schutzhülle um den Atomreaktor Tschernobyl soll erneuert werden, und zwar von einer französischen Firma. Die alte Hülle war nach der Explosion des Reaktors im Jahr 1986 angebracht worden, um weiteres Austreten von Radioaktivität zu verhindern. Sie ist mittlerweile aber nicht mehr ganz dicht. Den Auftrag zum Bau der neuen Schutzhülle um den Tschernobyl-Reaktor erhielt die französische Baufirma Novarca. Es wird mit Kosten von rund 600 Millionen Franken gerechnet. Das westafrikanische Land Sierra Leone erhält einen neuen Präsidenten. In der Stichwahl setzte sich der Kandidat der Opposition, Ernest Koroma, durch. 55% der Stimmenden sprachen sich für ihn aus, 45% für den Kandidaten der heutigen Regierungspartei. Auch bei den Parlamentswahlen, die vor einem Monat abgehalten wurden, siegte die Opposition. Die bekanntesten Musicals des Westens in China auf Chinesisch und von Einheimischen aufgeführt. Das gibt es noch nicht, aber schon bald. Der britische Produzent so bekannter Musicals wie Cats, Phantom der Oper und Mary Poppins hat bekannt gegeben, dass er mit der größten chinesischen Kulturagentur einen Vertrag abgeschlossen habe. Im November 08 soll es losgehen, und zwar mit Les Misérables, das auf einem Roman von Victor Hugo basiert. Die Nummer 1 im Golfsport, Tiger Woods, hat das letzte Turnier der Saison für sich entschieden und er steht auch als Sieger der Gesamtwertung der Saison fest. Für den Turniersieg bekam Woods einen Scheck über gut 1 Million Dollar, für den Sieg in der Gesamtwertung einen über 10 Millionen. Das ist das höchste Preisgeld, das je in einem Sportwettbewerb vergeben wurde. Der weltgrößte Softwarehersteller Microsoft hat seinen Kartellrechtsstreit vor dem Europäischen Gericht verloren. Der Rekurs von Microsoft gegen eine Buße von 497 Millionen Euro wurde abgewiesen. Das Unternehmen hat nach Ansicht des Europäischen Gerichts seine dominierende Position bei Computerbetriebssystemen missbraucht. Und damit zur Börse die Daten von Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 8.686 Punkten. Das ist ein Minus von 1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.390 Punkten, minus 0,4%. Der Euro wird zu 1.64,78 gehandelt, der Dollar zu 1.18,91. Das Wetter. Am Abend setzt zum Teil kräftiger Regen ein. Morgen regnet es zunächst intensiv und es bläst teils stürmischer Westwind. Innerhalb von rund 12 Stunden muss im Mittelland mit 30 Litern Regen pro Quadratmeter gerechnet werden, in den Alpen und über dem Jura mit 50 und im Tessin mit 70 Litern oder noch mehr. Gegen Abend gibt es dann erste Aufhellungen. Die Temperatur erreicht noch 16 Grad im Norden, im Süden 20 Grad. Am Mittwoch wird es im Norden langsam wieder sonniger und im Süden ist es ziemlich sonnig. Verkehrsinfo DRS von 18.08 Uhr in der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen. Rund 15 Kilometer Stau zwischen Wallisellen und Winterthur-Wülflingen wegen eines Unfalls. In der Folge hat es auch Stau auf der A53 zwischen Wangen und dem Brütiseller Kreuz. Dann weitere Staus und Behinderungen in der Region Graubünden auf der A13 Richtung Sargans zwischen Langquart und der Raststätte Heidiland, in der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern zwischen Liestal und der Verzweigung Augst, in der Gegenrichtung zwischen Pratteln und der Verzweigung Gellert, dann auf der Rheinstraße Richtung Olten zwischen Pratteln und Liestal sowie auf der kantonalen Autobahn zwischen Rheinach Nord und der Verzweigung Hagnau.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 die weiteren Themen. Eintreten ist beschlossen. Beim Thema Verwahrungsinitiative fragt sich kurz vor den Wahlen, wer tritt auf wen ein und wie heftig. Microsoft wird verurteilt und wie. Angesichts des Urteils von Luxemburg fragt sich, was wird sich jetzt ändern. Wir wollen abziehen und schnell. Die deutschen Grünen beschließen eine neue Linie in Sachen Afghanistan. Der diametrale Gegenkurs zu Vater Joschka. Extreme Spannung. Nicht nur Frankreich sieht schwere Differenzen, wenn es um das iranische Atomprogramm geht. Iranische Befürworter des Programms sehen das genauso. Politischer Klamauk. Beppe Grillo wäre nicht der erste Italiener, der mit schrägem Gerede eine größere Bewegung auslöst. Nur hat es von ihm keiner erwartet. Politische Ohrfeige. Alan Greenspan ist nicht der erste Washingtoner Würdenträger, der mit seinen Memoiren Schmerzen verursacht. Nur hat das von ihm keiner erwartet. Und Düsentriebsmondfahrt. Jeder Bastler kann jetzt 30 Millionen verdienen, wenn er einen Roboter auf den Mond schießt und wenn der dort was Gescheites findet. Echo der Zeit. Geht nicht.
meinte die Rechtskommission des Nationalrates. Die Verwahrungsinitiative, welche die lebenslängliche Verwahrung gefährlicher Gewaltstraftäter fordert, sei nicht rechtlich sauber in ein Gesetz zu gießen. Muss gehen, entschied heute der Nationalrat gegen den Vorschlag seiner Kommission. Gabi Söleschi verfolgte die schwierige Debatte um Völkerrecht und Volkswille.
Die Politiker und Politikerinnen stecken bei der Verwahrungsinitiative in einem Dilemma. Wollen sie den vom Volk klar angenommenen Verfassungsartikel buchstabengetreu umsetzen, so kollidiert dies mit den Menschenrechten. Konkret fordert die Verwahrungsinitiative, dass extrem gefährliche Sexual- und Gewaltstraftäter lebenslänglich verwahrt werden. Ihre Entlassung darf laut Initiative nur dann überprüft werden, wenn durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse Aussicht besteht darauf, dass sie geheilt werden können und damit für die Gesellschaft ungefährlich sind. Mit anderen Worten, ohne solche neuen Erkenntnisse der Wissenschaft ist eine Überprüfung der Verwahrung unmöglich. Doch genau dieser Punkt verstößt gegen die Menschenrechtskonvention, wonach ein Täter das Recht hat zu verlangen, dass ein Gericht seine Verwahrung überprüft. In diesem Dilemma, so sagte der freisinnige Kurt Fluri, wolle die Kommission auf einen Gesetzesartikel verzichten, denn
als Rechtskommission müssen wir den Rechtsstaat und seine Schranken beachten.
Zumal, so doppelte seine Fraktionskollegin Gabi Huber nach, zumal die Richter die Möglichkeit hätten, den Verfassungsartikel direkt anzuwenden, also extrem gefährliche Straftäter lebenslänglich wegzusperren, auch wenn es kein Ausführungsgesetz dazu gäbe. Doch der Kommissionsentscheid stieß bei etlichen Fraktionen auf Unverständnis, so sagte etwa Rudi Eschbacher von der EVP.
Nicht eintreten, wie es die Kommissionsmehrheit will, ist keine Alternative.
Denn dann werde der Volkswille mit Füßen getreten. Auch die CVP, die damals bei der Abstimmung die Verwahrungsinitiative abgelehnt hatte, plädierte heute dafür, ein Gesetz zu erlassen. Norbert Hochreutener.
Woher nimmt die Bundesversammlung das Recht, Entscheide von Volk und Ständen im Nachhinein als ungültig zu erklären? Diese Kompetenz hat uns das Volk nicht gegeben.
Doch diese Argumentation war dem Grünen Daniel Fischer, ein Rechtsanwalt, zu einfach. Die Europäische Menschenrechtskonvention EMRK sei ein Teil der Grundrechte und diese Grundrechte dürfen nicht durch die nationale Gesetzgebung beschnitten werden.
Auch die EMRK und ihr Vorrang sind nicht ein von außen aufgezwungener Vorrang, sondern entsprechen genau dem Willen dieses Schweizer Volkes, des gleichen Schweizer Volkes, das die Initiative angenommen hat.
Justizminister Christoph Blocher hingegen ließ diese Argumentation nicht gelten. Bundesrat und Parlament hätten damals bei der Abstimmung dem Volk versprochen, ein entsprechendes Gesetz auszuarbeiten. Der Vorschlag des Justizministers sieht vor, dass die schweren Delikte abschließend aufgezählt werden. Sie reichen von Vergewaltigung bis Völkermord. Zudem soll eine Entlassung aus der Verwahrung möglich sein, wenn der Täter entweder sehr alt oder schwer krank ist oder aus anderen Gründen keine Gefahr mehr für die Gesellschaft besteht. Blocher bat den Nationalrat heute eindringlich, auf die Vorlage einzutreten.
Und wenn Sie sagen, es gibt bessere Lösungen, sind wir selbstverständlich dabei. Aber nicht eintreten auf die Vorlage, haben Sie ja gar keine Möglichkeit, das zu verbessern.
Eine Mehrheit des Nationalrates wollte so kurz vor den Wahlen den Volkswillen nicht missachten und folgte der Argumentation des Justizministers. Die Vorlage geht nun zurück zur Kommission, die die Details dazu ausarbeitet.
Live aus dem Bundeshaus das Neueste aus dieser Debatte von Bundeshausredaktorin Gabi Söleschi. Nach einem knappen Jahrzehnt kam heute das Urteil. Im Rechtsstreit zwischen dem US-Softwarefabrikanten Microsoft und der Europäischen Kommission entschied der Europäische Gerichtshof in den wesentlichen Punkten gegen den amerikanischen Konzern. Eine herbe Niederlage für Microsoft und ein wichtiger Sieg für die EU, vorläufig zumindest. Aus Brüssel zuerst Thomas Oberer.
Auch wenn EU-Wettbewerbskommissarin Nelly Kroes nach der Urteilsverkündung äußerlich kaum Emotionen zeigte, war ihr Stolz dennoch nicht zu überhören. Das Urteil sei ein klares Signal, meinte Cruz, dass superdominante Firmen ihre Macht nicht missbrauchen dürften, um den Konsumentinnen und Konsumenten zu schaden und Innovationen zu verhindern, indem sie Konkurrenten vom Markt verdrängten.
It sends a clear signal that superdominant companies cannot abuse their position to hurt consumers and dampen innovation by excluding competitors in related markets.
Microsoft muss eine Rekordbuße von rund 500 Millionen Euro bezahlen, denn nach Meinung der Richter hat der weltgrößte Softwarehersteller seine Marktmacht systematisch missbraucht. Microsoft muss seinen Konkurrenten in Zukunft technische Informationen offenlegen, damit deren Software mit dem Betriebssystem Windows funktionieren kann. Zudem darf Microsoft sein Windows-Betriebssystem nicht mehr mit dem Multimedia-Abspielprogramm Media Player koppeln, um so andere Firmen zu verdrängen. Happige Auflagen. Kein Wunder gab sich der Microsoft-Chefjurist Brad Smith nach dem Urteil enttäuscht.
The decision is not what we would have hoped for.
Natürlich haben wir uns einen anderen Entscheid erhofft, aber jetzt haben wir wenigstens Klarheit, wie es weitergehen soll und haben nun die Möglichkeit, eine neue Art von Beziehung mit der EU-Kommission aufzubauen. Die Konkurrenten von Microsoft begrüßten das Urteil verständlicherweise. Und auch Georg Greve, Präsident der Free Software Foundation Europe mit Sitz in Zürich, die sich für frei zugängliche Programme wie zum Beispiel Linux einsetzt, freut sich über den Sieg.
Dies ist ein fantastischer Triumph für die Freiheit der Wahl, die Freiheit des Marktes und letztlich die Freiheit eines jeden Nutzers von Software. Und das schließt ja so ziemlich fast jeden bei uns ein.
Microsoft gab sich heute moderat und schlug keine harten Töne an. Klein beigeben wird der Konzern aber wohl nicht. Seit Jahren arbeiten über 100 Juristen für den Software-Giganten an diesem Fall. Und bis heute haben sie noch jede Möglichkeit genutzt, die ihnen der Rechtsweg offen lässt. Ob Microsoft gegen das heutige Urteil Berufung einlegen will, wollte Chefjurist Smith noch nicht sagen. Selbstbewusst meinte er aber, das Urteil mache bloß klar, wie die Regeln für den Wettbewerb aussehen müssten, aber noch lange nicht, wer das Rennen gewinnen werde.
I believe that these are rules that speak more to how one competes than who should win the race.
Doch die EU-Kommission ist fest entschlossen, den Kampf gegen Microsoft und andere dominante Firmen auch in Zukunft zu gewinnen. Der heutige Sieg fast auf der ganzen Linie ist für Brüssel ungemein wichtig. Denn jetzt ist klar, die EU-Wettbewerbshüter, die nur bescheidene Mittel zur Verfügung haben, können auch einem Giganten wie Microsoft die Stirn bieten.
Thomas Oberer in Brüssel. Die EU hat das Wettbewerbsverhalten von Microsoft bereits seit 1998 intensiv untersucht. 2004 wurde Klage erhoben und jetzt, fast 10 Jahre später, also das Urteil. 500 Millionen Euro Buße und die beiden erwähnten Auflagen. Der Windows Media Player darf nicht direkt mit dem Betriebssystem gekoppelt werden und die Konkurrenten müssen gewisse Informationen über Windows erhalten, damit sie ihre Programme optimal auf dieses Windows hinprogrammieren können. Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann hat das Urteil analysiert. Frage an ihn, was können Konkurrenten von Microsoft jetzt tun, was sie vorher nicht tun konnten?
Das Urteil greift eigentlich direkt das Geschäftsmodell von Microsoft an. Dieses besteht ja darin, dass immer neue Funktionen in das Betriebssystem Windows integriert werden. Das wäre dann so nicht mehr ohne weiteres möglich. Das dürfte den Konkurrenten bessere Chancen eröffnen, auf dem Softwaremarkt mehr Umsatz zu generieren, mehr Gewinne zu generieren. Das alles natürlich nur, sofern das Urteil dann auch tatsächlich mal umgesetzt werden wird, sofern es Realität wird, und das dürfte ja noch einige Zeit dauern.
Damit spielen Sie an auf mögliche weitere Instanzen, die zuerst noch angegangen werden.
Genau, das weiß man ja im Moment noch nicht so, aber wie wir vorhin im Beitrag gehört haben von Thomas Ober, überlegt man sich solche Sachen sicher.
Microsoft hat ja heute 95% des PC-Softwaremarktes. Spielt dieses Urteil da überhaupt eine Rolle?
Man muss das Urteil vielleicht etwas aufgliedern, wenn wir die Buße anschauen. Die ist happig, auch für Microsoft, aber in den Ruin wird das Unternehmen deswegen nicht getrieben. Microsoft soll für Rechtsstreitigkeiten mit Konkurrenten oder mit Behörden bisher mehr als 5 Milliarden Dollar ausgegeben haben. Die 500 Millionen Euro relativieren sich da dann ein wenig. Wenn man die anderen Teile ansieht, diese Auflagen, da sieht es schon etwas anders aus. Eben Windows auch ohne Abspielsoftware, Media Player anzubieten. Aber vor allem die zweite Auflage, dass Microsoft gewisse technische Informationen an Konkurrenten weitergeben muss, das dürfte das Unternehmen dann doch sehr schmerzen.
Da liest man ja, das betreffe aber alles ein Betriebssystem, das bereits überholt sei.
Das Urteil hat Wirkung über den Tag hinaus, über das aktuelle Programm hinaus. Es zeigt für ähnliche Konstellationen in der Zukunft auf, wohin die Reise gehen soll. Denn Microsoft wendet auch bei neuer Software ihr Geschäftsmodell weiter an, etwa beim neuen Windows Vista. Auch dieses besteht aus einem ganzen Bündel von Programmen. Auch dort stellen sich die gleichen Fragen wieder. Und da muss man jetzt halt wirklich schauen nach diesem Urteil, wie es dort dann weitergehen soll.
Interessant ist ja, dass in diesem Urteil vom Immaterialgüterrecht, vom Schutz geistigen Eigentums gesprochen wird. Das ist ja das, was Microsoft für sich in Anspruch nimmt. Das sind Erfindungen von uns, die wollen wir auch umsetzen können, die haben etwas gekostet. Da wird offenbar relativiert.
Genau, das Gericht sagt, weil Windows so weit verbreitet ist, sei es zulässig im Interesse der Öffentlichkeit an einem effektiven Wettbewerb, das Recht am geistigen Eigentum etwas einzuschränken. Hier musste das Gericht also eine Güterabwägung vornehmen, einerseits der funktionierende Wettbewerb, andererseits der Schutz des geistigen Eigentums dieses Softwareunternehmens. Das Gericht hat nun entschieden, den Schutz etwas zu öffnen und eine Prise Wettbewerb zuzulassen.
Weil es davon ausgeht, dass hier ein faktisches Monopol bestehe, kann man das so sagen? Es bestehen ja andere Systeme. Es gibt Linux, das ist sogar gratis. Es gibt andere Systeme. Kann man da wirklich von einem Monopol reden?
Ja, dieser Einwand stimmt, in der Theorie zumindest, aber in der Praxis sieht das eben etwas anders aus. Dort ist es nicht so einfach. Wenn sich zum Beispiel im Geschäftsleben ein Unternehmen mal für Microsoft-Programme entschieden hat, dann ist eine Umstellung nicht ganz so einfach und vor allem ist das auch sehr teuer. Mehrere Systeme parallel laufen zu lassen als Alternative ist auch nicht wirklich eine Lösung. Das bringt meistens sehr viele Probleme, weil das nicht richtig funktioniert. Und im privaten Bereich macht sich Microsoft ein wenig die Trägheit der Konsumenten zunutze, ein ganzes Paket zu kaufen, so wie das Microsoft anbietet, ist für viele Konsumenten, die in der Regel ja nicht irgendwie große IT-Experten sind, halt einfacher und auch bequemer, als alles selber zusammenzusuchen und dann auch noch zum Laufen zu bringen.
Gesetzt den Fall, es bleibt bei diesem Urteil durch die Instanzen, was wird sich für den Konsumenten, die Konsumentin ändern?
Die Kommission sagt, dass die Konsumentinnen und Konsumenten mehr Auswahl hätten, weil mehr Anbieter von Software auf dem Markt seien. Die Programme könnten auch billiger werden, auch besser, weil ein kreativer Wettbewerb besteht. Das ist die Sache für die Nutzer, für uns Konsumentinnen und Konsumenten. Was sich ändern könnte für Hersteller von Software ist, dass es die etwas einfacher haben, mit Microsoft zu verhandeln, um Schnittstellen, dass Lizenzlösungen günstiger wären und dass eben die Programme von unterschiedlicher Herkunft besser miteinander funktionieren.
Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann. Die deutschen Grünen machen zurzeit Politik, als wären sie in den frühen 80er Jahren. Sehr grün, sehr friedensbewegt. Als habe es nie einen Außenminister Joschka Fischer gegeben, sprach man sich am Parteitag dieses Wochenende gegen jedes weitere militärische Engagement in Afghanistan aus. Was jetzt? In der grünen Führung herrscht Verwirrung. Und viele Abgeordnete stehen jetzt vor einem Dilemma. Sie wissen nicht, wie sie sich bei der Abstimmung im Bundestag verhalten sollen. So, wie es die Partei jetzt vorgab, oder so, wie es der grüne Außenminister der NATO versprochen hatte. Aus Berlin, Ursula Hürzeler.
Wenn es um Krieg und Frieden geht, hat sich die grüne Partei noch nie leicht getan. Joschka Fischer könnte davon ein Lied singen. Doch damals, in den Zeiten des Bosnienkriegs und später, waren die Grünen noch Regierungspartei und Fischer Außenminister. Da reichte es dann, auf den Parteitagen die rhetorische Keule zu schwingen, um die pazifistische Basis zähneknirschend auf den Realo-Kurs zu zwingen. Damit ist es spätestens seit dem Wochenende vorbei. Jetzt will die Basis endlich wieder Friedenspartei sein und weder deutsche Soldaten noch Tornados in Afghanistan. Pech nur, dass das die in sich zerstrittene Führungscrew der Grünen erst zu spät bemerkt hat. Man habe die Warnsignale aus den Landesverbänden zu wenig ernst genommen, so Parteichef Bütikofer heute. Das sei ein Fehler gewesen. Trotzdem, personelle Konsequenzen wie Rücktritte soll es nicht geben.
Ich sehe keinen Grund, darüber nachzudenken und ich sehe keinen Grund, darüber zu diskutieren, dass die Parteiführung oder die Fraktionsführung oder sonst irgendjemand jetzt aus dem Spiel genommen werden soll. Ich glaube, die Aufgabe heißt, die Leute, die Verantwortung haben, sollen diese Verantwortung wahrnehmen.
hätten sie es nur ein paar Tage früher getan. Das Debakel von Göttingen wäre den Grünen erspart geblieben. Denn im Bestreben, es möglichst allen recht zu machen, hatte die Führungsspitze ihre Basis mit einem Kompromissantrag konfrontiert, der alles offen ließ. Letztlich hätten die Bundestagsabgeordneten frei entscheiden können, ob sie der Einsatzverlängerung der Schutztruppen und der Tornados zustimmen oder nicht. Eine Zumutung, fand Robert Zion, der den Sonderparteitag initiiert hatte und jede Militarisierung der Außenpolitik ablehnt. Er ist in dieser grundsätzlichen Kontroverse der Sieger. Doch viel mochte der Gelsener Kirchner danach vor den Mikrofonen nicht dazu sagen. Nur so viel.
Die Partei hat heute gewonnen.
In der 51-köpfigen Bundestagsfraktion sehen das nicht alle so. Für sie ist der Entscheid von Göttingen nicht nur realitätsfremd, sondern auch ein Rückfall in die definitive Opposition. Schließlich waren viele Grüne bisher stolz darauf, dass sich Deutschland am Wiederaufbau in Afghanistan beteiligt und im Rahmen der ISAF auch mithilft, dieses Engagement militärisch abzusichern. Rund die Hälfte der Bundestagsabgeordneten haben sogar dem Tornado-Einsatz zugestimmt. Ob sie das jetzt, nach dem klaren Nein des Parteitages bei der Verlängerung der Mandate, wieder tun können, ist umstritten. Nein, sagen die Fundis, doch, sagt Parteichef Bütikofer.
In der Verfassung steht, Abgeordnete sind an Weisungen nicht gebunden. Und dann sollten auch Parteien nicht so tun, als könnten sie solche Weisungen erteilen.
So gesehen könnten die grünen Abgeordneten also getrost zum Alltagsgeschäft übergehen und allein auf ihr Gewissen hören. Doch natürlich ist es komplizierter, denn bereits in 2 Jahren sind Bundestagswahlen und wer es auf die Liste schafft, entscheidet die Basis. Das Verhalten bei der Afghanistan-Abstimmung wird somit zum Lackmustest. Vielleicht sogar für die Wählerschaft. Denn obwohl der Einsatz am Hindukusch gemäß Umfragen in der Bevölkerung stark umstritten ist, halten ihn besonders viele grüne Anhängerinnen und Anhänger für absolut notwendig. Auch darauf muss schließlich Rücksicht genommen werden. Vor allem, wenn man, wie die grüne Führungscrew, immer noch ein bisschen davon träumt, wieder einmal mitregieren zu können.
In Berlin Ursula Hürzeler. Sie hören das Echo der Zeit. Die weiteren Namen in dieser Sendung: Fatollah Nejad. Er ist Iraner, gibt zu, dass das Atomprogramm militärische Ziele hat und unterstützt das. Beppe Grillo ist Italiener, Komiker und will sich von der Politik nicht alles bieten lassen. Alan Greenspan ist Amerikaner und hat wie fast alle Amerikaner Memoiren geschrieben, aber mit Wirkung. Und Peter Diamandis ist auch Amerikaner. Er hat eine verrückte Idee wie viele Amerikaner. Die Frage ist, ob jemand mitmacht bei seiner Mondfahrt. Am Rand der Generalversammlung der UNO-Atombehörde IAEA in Wien wurde heute eine Befürchtung immer wieder geäußert, dass sich der Konflikt mit dem Iran weiter verschärfen werde. Während man im Konflikt mit Nordkorea optimistisch ist, glaubt kaum mehr jemand daran, dass Teheran auf Kurs zu bringen ist. Frankreichs Regierung spricht ausdrücklich von sehr großen Spannungen und von möglichen sehr dunklen Szenarien. Die Regierung Ahmadinejad behauptet zwar weiterhin, ihr Atomprogramm diene allein friedlichen Zwecken, aber iranische Intellektuelle reden heute schon offen vom Ziel ihres Landes, Atomwaffen zu besitzen. Und viele sind überzeugt, dass US-Angriffe kaum noch abzuwenden seien. Aus Wien, Fredrik Steiger.
Er hat in Deutschland, Holland und Frankreich studiert. Er spricht neben Farsi hervorragend Deutsch und Französisch und lehrt zurzeit an der Universität Münster in Westfalen. Der Schriftsteller, Orientalist und Soziologe Ali Fatollah Nejad. Und er hält wenig vom gegenwärtigen iranischen Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad und seiner Mannschaft, wie übrigens, meint er lächelnd, die meisten seiner Landsleute. Dennoch hat er viel Verständnis für die offensive Atompolitik eben dieser Regierung. Realpolitisch sei sie plausibel.
Wenn Iran die Atombombe haben würde, dann würden die Amerikaner nicht auf die Idee kommen, den Iran anzugreifen.
Daran, dass die US-Regierung von George W. Bush sein Land attackieren wolle, wenn auch nicht mit einer großen Bodenoffensive, daran zweifelt Ali Fatollah Nejad kaum mehr. Zumal die USA schon vor einem halben Jahrhundert eine gewählte iranische Regierung gestürzt hätten und auch jetzt wieder einen Regimewechsel anstrebten. Zurzeit geht es aber noch um etwas anderes.
Es ist eine Fuite en avant, eine Flucht nach vorn. Der Schlamassel im Irak ist so groß, dass die Amerikaner sich überhaupt nicht mehr retten können. Es gibt keine Möglichkeit für die Amerikaner, den Schlamassel zu reduzieren. Falls Möglichkeiten bestanden hätte, dann hätten sie es längst gemacht. Wir haben aber jetzt schon 2007, 4 Jahre nach der Invasion. Das heißt, eine Flucht nach vorn, ein weiterer Krieg, würde ablenken von dem Sumpf im Irak.
Und deswegen, so vermutet er, bereitet sich Washington längst vor für einen Militärschlag. Es brauche bloß noch die Zustimmung von Präsident Bush selber. Gegen diese Vermutung spricht allerdings, dass die amerikanische Bevölkerung einen Angriff auf den Iran zurzeit klar ablehnt und dass die meisten neokonservativen Scharfmacher in Washington nicht mehr im Amt sind. Doch davon, dass die USA im Nahen Osten die Führungsrolle spielen möchten, ist der iranische Autor fest überzeugt.
Es gibt ein grundlegendes Problem und dieses grundlegende Problem hat mit der Stellung der USA in der Weltpolitik zu tun. Die Vereinigten Staaten möchten gerne ihre Vorherrschaft, wie sie sie nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt haben, in den weiteren Jahrzehnten auch ausgebaut wissen. Dazu benötigen sie jedoch auch weiterhin eine dominante Stellung, was die Energiefrage anbelangt.
Washingtons Ambition prallt freilich zurzeit auf das entschiedene iranische Streben, selber die regionale Vormacht zu werden.
Iran ist von sehr vielen wichtigen Punkten, also Geostrategie, Demografie, Ökonomie und auch Know-how, hat die führende Position im Nahen und Mittleren Osten. Das bedeutet, man möchte auch diese Position bestätigt wissen. Man will respektiert werden in einer Art regionale Hegemonie-Position.
Allerdings sei der Iran dabei nicht offensiv orientiert. Er wolle sein Territorium nicht ausweiten und sich auch nicht den schiitischen Teil des Irak einverleiben. Die Mullahs sehen nüchtern, dass sie damit auch einen Großteil der innerirakischen Probleme erben würden, ja, dass der ganze Irak-Konflikt auf den Iran überschwappen könnte. Zumal auch der Uralt-Zwist zwischen Persern und Arabern neu ausbrechen könnte. Der iranische Ehrgeiz kollidiert außerdem mit den Interessen Israels.
Die Israelis möchten nicht, dass ihre Hegemonie momentan im Nahen und Mittleren Osten, insbesondere auf ihre militärische Stärke basiert, durch ein Wiedererstarken des Iran gefährdet wird.
Ali Fatollah Nejad sieht derzeit wenig Chancen, ein auch militärisches Aufeinanderprallen der nahöstlichen Akteure zu vermeiden. Wolle man wirklich einen friedlichen Nahen Osten, müsste man die gegenwärtige Konfrontationsrhetorik durch ein umfassendes neues Projekt ersetzen.
Wenn man eine ganz andere Logik, beispielsweise eine Konferenz für Zusammenarbeit und Sicherheit im Nahen und Mittleren Osten mit dem Ziel einer nuklearwaffenfreien Zone etabliert, falls man solch einen Prozess lanciert, was ein politisches Projekt von höchster Wichtigkeit momentan in der Weltpolitik darstellt, man könnte auf jeden Fall die Spirale andersrum drehen.
Auch rund um die Generalversammlung der UNO-Atombehörde IAEA ist gerade von diesem Projekt, von einem atomwaffenfreien Nahen Osten und einer Nahost-KSZT viel die Rede. Angelehnt an das Modell, das in Europa das Ende des Kalten Krieges einläutete. Was man hier allerdings oft hört und was auch der iranische Intellektuelle Fatollah Nejad vermutet, womöglich ist es dafür bereits zu spät.
Das Thema Iran, Fredrik Steiger berichtete aus Wien. Waffa kommt von Waffanculo oder Fuck you. Unter diesem wenig dezenten Motto organisierte der italienische Komiker Beppe Grillo jüngst einen Protesttag. Waffa Day nannte er seine Aktion, die in 180 italienischen Städten und in 25 Ländern lief. Grillo ist der Star dieses politischen Herbsts in Italien. Er sammelte über 300.000 Unterschriften für ein Referendum, mit dem er das italienische Parlament säubern möchte. Seine Logik stößt bei den Italienern offenbar auf Gehör.
E allora comincia dai lavavetri. E no, cominciamo dagli abusivi veri, che non sono i lavavetri o i posteggiatori. Cominciamo dagli abusivi veri, che sono i parlamentari oggi in Parlamento. Sono quelli gli abusivi. Che non rappresentano più nessuno.
Grillo sagt hier, jetzt legt man sich schon mit den Autoscheibenputzern auf der Straße an. Fangen wir doch mal dort an, wo wirklich Missbrauch betrieben wird, bei den Abgeordneten im Parlament. Das sind doch die Übeltäter, die niemanden mehr repräsentieren. Vorgestern lancierte Beppe Grillo einen neuen Überraschungscoup. Er schlägt für die Gemeindewahlen Bürgerlisten vor, ganz ohne Parteien. Und wenn darauf wirklich nur Unbescholtene figurieren, sollen sie eine Art Gütestempel von Grillo bekommen. Rolf Pellegrini.
Der 59-jährige, graulockige, rundliche Beppe Grillo ist ein Narr, der sich nicht scheut zu sagen, die Mächtigen sind nackt. Unbeirrt prangert er in seinen Shows ihre Machenschaften und Kompromisse an mit Witz und Gift. Als die Fiat vor ein paar Jahren knapp vor dem Ende schien, las Beppe Grillo der Leitung und den Ingenieuren der Firma die Leviten. Sie sollten gefälligst in saubere Autos investieren, da sei die Zukunft. Den Telekom Italia Managern wiederum warf er vor ein paar Monaten in einer Aktionärsversammlung vor, sie hätten nichts von neuen Technologien verstanden, würden Produkte von gestern verkaufen. Die Italiener insgesamt machte er mit den Billigtelefontarifen einiger Internetanbieter vertraut, gegen geothermische Kehrichtverbrennungsanlagen lief er Sturm, weil Nanopartikel gefährlich sein könnten. Ärzte wurden Opfer seiner Kritik, weil sie ihren Patienten oft eine ganze Reihe von nutzlosen oder gar gefährlichen medizinischen Interventionen zumuteten. Und in jüngster Zeit zieht Beppe Grillo gegen prekäre Kurztime-Jobs zu Felde, in denen er eine moderne Version von Sklavenarbeit sieht. Weit wirft Beppe Grillo also sein Netz aus, behandelt grüne, soziale Konsumententhemen und tut es nicht aus dem hohlen Bauch, er lässt sich von Wissenschaftlern beraten. Die Italiener haben den Eindruck, da nimmt sie einer ernst, auch wenn er wie ein Jahrmarktsclown redet, und als er ein paar Jahre lang wegen seiner losen Zunge Kritik an Craxi von der RAI boykottiert wurde, fand er dennoch, nicht zuletzt auch über die Tessiner Kollegen von der RTSI, ein breites Publikum. Sein Talent setzte sich durch. Doch was jetzt geschieht, das ist wie ein Feuerbrand, und der ist politisch. Die Italiener sind sich ihrer Politikerkaste rechts wie links überdrüssig, die reden nur und tun so wenig oder gar nichts, außer sich um ihre eigenen Privilegien zu sorgen. So ist die Stimmung weit verbreitet, und da kommt ein Beppe Grillo gerade recht, der dem Volk sagt, nehmt eure Geschicke selbst in die Hand, präsentiert Bürgerlisten, säubert den Augierstall des Parlamentes von Vorbestraften und Sesselklebern. Kommentatoren und Politiker rümpfen die Nase, meinen, Beppe Grillo sei auf einem Holzweg, populistische Antipolitik sei gefährlich, Italien werde durch moralingetränkte Schwarz-Weiß-Patentlösungen nicht regierbarer. Auf der Rechten ist Beppe Grillo im Übrigen weit weniger populär als auf der Linken. Böse Zungen meinen, weil es da keinen neuen großen Vereinfacher brauche. Silvio Berlusconi, der Zwerg, wie ihn Beppe Grillo nennt, fülle diese Rolle voll und ganz aus. Dem Linksestablishment aber stößt die Tatsache schwer auf, dass über 50% der Sympathisanten Grillos aus ihren Reihen stammen. Es sind gut ausgebildete, wache Bürger der Zivilgesellschaft, die, wie schon vor ein paar Jahren, den Aufstand proben. Es sind gewiss keine blinden Groupies von Grillo. Ihre Zustimmung für den Komiker hält sich in Grenzen, ist mit Skepsis durchmischt. Umso deutlicher ist das Warnzeichen. Seid moderner, konkreter, effizienter, heischen die Linksmittewähler. Grillo ist der Stachel im Fleisch der Regierung Prodi. Ihn als Demagogen abzutun, als einen, der einfach so ins Blaue hinausredet, wird nicht ausreichend sein, um sich seiner zu entledigen.
Italien-Korrespondent Rolf Pellegrini. Achtung, noch ein Zitat. Ich weiß, dass Sie glauben, Sie wüssten, was ich Ihrer Ansicht nach gesagt habe, aber ich bin nicht sicher, ob Ihnen klar ist, dass das, was Sie gehört haben, nicht unbedingt das ist, was ich meine. So, wörtlich so, redete Alan Greenspan, und das nicht selten. Kaum einer war so bekannt für seine vieldeutigen Botschaften wie der frühere US-Notenbankchef. Greenspeak hießen diese Wortwolken im Jargon. Heute hat Greenspan seine Memoiren veröffentlicht und spricht ganz überraschend Klartext. Und nicht nur über eventuell möglicherweise denkbare, aber nicht wirklich nötige Zinserhöhungen. Peter Vögerli.
Etwas ist gleich geblieben. Auch Greenspans Memoiren sind weitgehend in der Badewanne entstanden, wie so viele wichtige Gedanken während seiner fast 20-jährigen Amtszeit als Chef der amerikanischen Notenbank. Doch anders als seine oft kryptischen Äußerungen aus jener Zeit, die manchmal sogar zu widersprüchlichen Schlagzeilen in der Presse führten, spricht Greenspan in seinen Memoiren Klartext. Und sein Wort hat Gewicht. Greenspan hat auch noch heute den Status eines Orakels. Seine Klarheit ist nur auf den ersten Blick erstaunlich. Denn Greenspan muss nicht mehr jedes Komma auf die Goldwaage legen, seit er nicht mehr dem Federal Reserve Board vorsteht, und es geht um seinen Platz in der Geschichte. Denn nicht zuletzt die amerikanische Hypothekenkrise wird zum Teil auch ihm angelastet. Greenspan geht hart mit der Regierung Bush und den Republikanern ins Gericht. Beide hätten die Niederlage bei den Kongresswahlen 2006 verdient. Parlament und Regierung funktionierten nicht mehr ordnungsgemäß. Die Republikaner hätten ihre Grundsätze der Machtwillen über Bord geworfen und am Ende beides verloren. Politische Mehrheit und Prinzipien. Als Republikaner von altem Schrot und Korn kritisiert Greenspan vor allem, dass die Regierung Bush mit leichter Hand ein enormes Defizit angehäuft hat und seinen Rat in den Wind geschlagen habe. Dass Bush und die Republikaner, die zwischen 2002 und 2006 ein Maximum an Macht vereinten, die Haushaltsüberschüsse der Regierung Clinton so bedenkenlos verbrannten, erbittert Greenspan. Bill Clinton, der bei Amtsantritt ein unerwartet hohes Defizit vom ersten Präsidenten Bush erbte und die Defizitreduktion auf Rat von Greenspan ernst nahm, erntet denn auch die höchste Wertschätzung des Maestros, obwohl ausgerechnet er der einzige demokratische Präsident war, unter dem Greenspan diente.
Even though I clearly was a Republican, I had to admit that he was an extraordinarily effective president.
Doch sein Lob erstreckt sich nicht automatisch auf Hillary Clinton. In einem Interview des TV-Senders CBS sprach ihr Greenspan ohne Zögern die Fähigkeit zur Präsidentin zu, äußerte aber Zweifel, ob sie auch die richtige sei.
Do you think she can handle the presidency?
Certainly. Well, I think she's unquestionably capable. The question is she the best person for the job?
Und Greenspan bleibt auch bei der Meinung, der Irakkrieg und der Sturz des Regimes von Saddam Hussein seien richtig gewesen. Aus seiner Sicht ging es vor allem ums Öl, und deshalb sei es wichtig gewesen, diese für die westliche Welt so vitale Ressource nicht einem so gefährlichen Diktator wie Saddam Hussein zu überlassen. Greenspans Worte vermochten und vermögen noch heute Wellenschläge auf den Finanzmärkten auszulösen. Seine Memoiren werden auch Auswirkungen auf die politische Börse haben. Denn sie sind Indiz, wie sehr sich die traditionellen republikanischen Wähler, die an Budgetdisziplin und weniger Staat glauben, von der republikanischen Regierung der Marke Bush entfernt haben. Wie wenig die republikanische Basis bislang mobilisiert werden konnte. Zusammen mit einer Vielzahl von republikanischen Einzelskandalen, wie die sogenannte Toilettenaffäre des Senators Craig oder dem außergewöhnlichen Rückstand im Spendenaufkommen der republikanischen Kandidaten im Vergleich zu den Demokraten, könnten Greenspans Memoiren eines von mehreren Indizien für ein mögliches Ende einer republikanischen Ära im Weißen Haus sein.
Peter Vögel in Washington. Zum Schluss eine vielleicht etwas persönliche Frage. Ist Ihnen etwas langweilig? Und haben Sie etwas technisches Geschick? Dann hätten wir eine Idee für Sie. Die Stiftung XPRIZE Foundation und die Firma Google haben einen Wettbewerb ausgeschrieben. $20 Millionen für denjenigen oder für das Unternehmen, dessen Fahrzeug auf dem Mond landet und sich dort bewegt und Daten auf die Erde schickt. Weitere 5 Millionen, wenn das Ding 5 Kilometer weit fährt, zurückgelassenen Weltraumschrott filmt oder noch besser Eis und Wasser. Bis 2012 haben Sie Zeit, dann müssen Sie dort sein mit Ihrer Bastelarbeit. Carsten Schmiester hat nähere Angaben.
Den mondfesten Blick sitzen junge Ingenieure in einem Kontrollzentrum vor den Bildschirmen. Noch 2 Minuten bis zum Start.
The countdown has started for a space mission unlike anything ever attempted.
So stellen sich die Leute bei der Stiftung XPRIZE Foundation und bei der Internetsuchmaschine Google die Sache vor. Wir erleben den Beginn einer so noch nie dagewesenen Weltraummission, wird der größte bisher ausgeschriebene Preis für private Raketenbauer in einem aufwendig produzierten Film vorgestellt. Jeder, der einen kleinen Daniel-Düsentrieb in sich glaubt, kann mitmachen. $30 Millionen zusammen bekommen beide Teams, denen es als erste gelingt, einen Roboter bis zum Mond zu schicken und ihn auf dessen Oberfläche herumfahren zu lassen. Den Hauptpreis von $20 Millionen gibt es für die erfolgreiche Landung, das Herumkurven und für die Übermittlung von Bildern zur Erde. Vorausgesetzt, das alles passiert bis Ende 2012. Zusätzliche Millionen gibt es für den oder die zweiten und für Mondroboter, die etwa Spuren vergangener, bemannter NASA-Mondlandungen finden und fotografieren, Flaggen, Fußabdrücke, vielleicht sogar die berühmten Mondautos. Damit stellt die XPRIZE Foundation ihr bisher spektakulärstes Projekt eindeutig in den Schatten. 2004 hatte das Team des Spaceship One $10 Millionen für den ersten privat finanzierten Flug ins All kassiert. Das Raketenflugzeug war 2-mal innerhalb von 14 Tagen über 100 Kilometer hoch in die Schwerelosigkeit aufgestiegen. Eine Kleinigkeit verglichen mit dem neuen Mondprojekt. Das parallel läuft zu staatlichen Unternehmungen, unter anderem der Japaner, Russen und natürlich der amerikanischen NASA. Dort gibt man sich betont sportlich. NASA-Forscher Peter Warden begrüßt die Konkurrenz. Es wäre wohl die erste Botschaft von der Erde seit Jahrzehnten, die auf dem Mond ankommt. Toll, dass jetzt auch Privatleute versuchen, einen anderen Planeten zu erreichen. Das dürfte ein echtes Mondfieber auslösen. Und ein Wettrennen dazu. Nicht nur eins um die Ehre, sondern auch eins ums Geld. 5 Jahre lang haben die Düsentriebs Zeit, um den Mond zu erobern. Dann läuft die Frist für den großen Hauptpreis ab. Aber keine Sorge, meint Mitinitiator Peter Diamandis. Es wird passieren. Innerhalb der nächsten 4 Jahre haben wir den Gewinner.
doubt that it'll happen. I think that we will have a winner within 4 years.
Das war Peter Diamandis, Mitinitiator der Ausschreibung Mondmission, im Beitrag von Carsten Schmiester. Und das war das Echo der Zeit, verantwortlich war Urs Bruderer. Für die Nachrichten Thomas Kropfer, Mikrofon war Kaspar Selk. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.